Die Europäer lesen es ungefähr genauso, aber von ihrem Standpunkt aus. Auch sie stehen auf dem Standpunkt. Jetzt ist der große Feind, gegen den wir allein immer chancenlos gewesen wären. Jetzt ist der große Feind weg. Jetzt sind wir befreit, in meiner Rede vorhin, unseren Rang zu verbessern. Unser Gewicht in der Weltpolitik. Das, was wir als Staaten an Respekt für uns verlangen können und an Durchsetzung unserer Interessen hinbekommen können. Wir sind befreit dazu, mehr davon zu machen und zu haben als kürzlich. Na, diese deutsche Rede nach der Wiedervereinigung ist die deutsche Verantwortung in der Welt gewachsen. Ja, Kanzler Kohl hat diese Formulierung geprägt. Das ist unmittelbar, dieses Bewusstsein, der Russe ist weg, der setzt gleich noch mit und jetzt kann uns das Land da noch im Osten. Und jetzt sind wir eine ganz andere Macht, als wir vorher waren. Und jetzt muss die Welt auch auf uns hören. Jetzt haben Sie einen Gegensatz, der heißt, Amerika verlangt von den Partnern heute, die Amis mit dem Ton, wir setzen doch bloß das gute Bündnis, erprobte Bündnis fort, das es schon immer gegeben hat. Aber in Wahrheit jetzt mit einem ganz anderen Inhalt. Der Inhalt des Bündnisses hat ja jetzt nicht mehr die Bedeutung. Wir haben ein gemeinsames Interesse und dem gemeinsamen Interesse ordnen wir uns alle unter. Sondern jetzt hat das Bündnis, das genau dasselbe Bündnis, die NATO, hat jetzt die Bedeutung, Amerika ist die Supermacht. Und die anderen sollen sich dem unterordnen, obwohl die Supermacht gar nicht mehr ein gemeinsames Interesse, sondern bloß noch ihres vertritt. Amerika beansprucht, wir sind der Führer der Welt, wir sagen, wer in der Welt ein Störenfried ist, den machen wir fertig. Und wir verlangen Gefolgschaft von allen unseren Partnern beim Fertigmachen der Störenfriede, die wir ausmachen. Die Partner, ist aber anders als in der Zeit der Sowjetunion, die Partner fanden zum Beispiel den Irak überhaupt keinen großen Störenfried. Die Europäer haben mit denen prima handeln können, die Europäer haben sogar ein gewisses Interesse, mit diplomatisch dort einen Fuß in den Nahen Osten reinzubringen über den Irak. Die Amerikaner haben mit dem Irak ein Land angegriffen, das ihre eigenen Verbündeten nicht für einen Feind hielten. Amerika verlangt aber, ihr müsst mithelfen, einen Feind fertig zu machen, den wir zum Feind der Welt erklären. Und dann hat es aber auch immer die Bedeutung, wenn ihr dabei mithelft, dann helft ihr mit, die Priorität, die Einzigartigkeit, die Unangreifbarkeit Amerikas auch euch gegenüber immerzu zu vergrößern. Das ist der Grund, warum die Europäer an der Stelle genau umgekehrt reden. Ja, also Schröder und Chirac haben dann beschlossen, diesen Krieg machen sie nicht mit. Also die äußerste Entfremdung, die es im Bündnis je gegeben hat, sie verweigern den Dienst an der gemeinsamen Sache, weil es der gemeinsame Sache gar nicht mehr ist. Und merken auf der anderen Seite, mit was für einer unglaublichen Macht sie konfrontiert sind, wenn sie sagen, sie machen Alleingänge und sie ordnen sich da nicht ein. Aber noch ein Blick zurück an der Stelle. Auch da wieder den Gedanken, sich immer klar machen, den gewaltsamen Charakter des Friedens. Amerika führt einen Krieg gegen den Irak des Saddam Hussein, übrigens zweimal hintereinander innerhalb von 10 Jahren. Es führt diesen Krieg. Das hat immer die Bedeutung, da wird einer weggeräumt, der mit seinen eigenen Ambitionen im Weg ist und Amerika selber will den Nahen Osten in neuer Weise unter eigene Kontrolle bringen und die dortigen Staaten in neuer Weise auf sich verpflichten. Der Krieg hat also durchaus nach der einen Seite hin die lokale Bedeutung. Dort sich durchsetzen, dort die Ordnung kippen. Zugleich hat der Krieg die Bedeutung, an alle Staaten der Welt die Botschaft, schaut her, wen wir zum Feind erklären, der hat keine Überlebenschance. Wo wir draufhauen, wächst kein Gras mehr. Merkt es euch. Es hat immer die Seite der die Abschreckung, die da betätigt wird, ist eine vor Ort, da ist es die Durchführung einer Entmachtung. Und derselbe Akt hat die zweite Bedeutung gegen den ganzen Rest der Welt. Die Abschreckung, die wir darstellen, ist eine, der könnt ihr nicht widersprechen. Also nehmt euch das zu Herzen. Diese Lektion, und auf dem beruht der Frieden heute, ja, dass die Abschreckung lückenlos ist, das ist die Sicherheit der Ordnung. Das ist die Sicherheit bis zum Weltfinanzsystem hin, ist das die Sicherheit. Und jetzt kommen die Andersheiden. Und jetzt sind die großen Partner welche, die sich dem nicht mehr einfach zur Verfügung stellen. Wenn Schröder sagt, er macht nicht mit, Deutschland am Rand steht, ja, weiter gehen sie ja gar nicht. Also sowas wie, ihr greift den nicht an, den mögen wir, so weit gehen sie ja nicht. Aber immerhin so weit, wir helfen da nicht mit. Dann schmälern sie die Unwidersprechlichkeit des Abschreckungsregimes, das schmälern sie wirklich. Dann ist nicht mehr so klar, ob man Amerika nicht widersprechen kann auf dem Globus. Und dann geht dieser Kampf, kann man nicht in die nächste Runde. Und das ist jetzt das, was wir jetzt haben in Afghanistan, in der Frage Iran. Iran, soll der überfallen oder nicht überfallen? Der Kampf ist in der nächsten Runde. Die Europäer haben jetzt nicht mehr einfach den Standpunkt, wir machen nicht mit.
Nordkorea.
Ja, Nordkorea ist ein Fall, da muss man sagen, die Amerikaner haben sich an der Front im Augenblick eigentlich dazu entschieden, die Sache zu entschärfen. Sie nehmen denen nicht die Atomwaffen weg, die sie haben. Das war eigentlich das Programm. Sie gehen auf Forderungen der Nordkoreaner ein, die, wenn sie hätten befriedigen wollen, sie schon vor 10 Jahren mit ihnen ins Geschäft kommen wären. Das wollte der Bush einfach nie. Also wir anerkennen, dass ihr auch ein respektabler Staat seid, wir tauschen Botschafter aus, wir bis hin zu, es gibt eine Existenzgarantie, quasi ein Nichtangriffsversprechen von der Amerika. Also alles das ist jetzt im Bush, ist man noch nicht fertig, im Bush sein, ja. Ist nicht fertig, kann ja auch morgen, kann ja der eine und der andere sagen, das habe ich nicht unterschrieben, da ist alles wieder weg, aber macht ja nichts. Soweit man es jetzt weiß, ist es der Versuch, eine Front zu entschärfen, weil sie an der anderen Front zu tun haben. Da wollte ich jetzt noch hin. Ich wollte jetzt noch ein bisschen was über, wie die Bündnispartnerschaft im Moment funktioniert, sagen. Und dann bin ich auch ziemlich schon am Ende. Die Europäer sind entschlossen, sich nicht als Hilfstruppen und Vasallen der Amerikaner benutzen zu lassen. Einerseits. Andererseits haben sie ein Interesse an der wirksamen Abschreckungsfähigkeit glatt immer noch ein bisschen des Westens in der Welt. Und B findet jetzt in der Form der Kooperation der Kampf um den Rang statt. Soll heißen, die Europäer suchen sich's raus, wo sie amerikanischen Durchsetzungsansprüchen sich zur Verfügung stellen und wo nicht. Da war gerade Schröder so ein großer Fall davon, der hat gesagt, den Kampf gegen den Terror, hundertprozentige Solidarität. Aber Irak ist kein Fall davon. Afghanistan schon. Jetzt führen sie, die Deutschen zum Beispiel, in Afghanistan helfen sie bei einem Krieg mit. Haben Soldaten dort stehen, es ist jetzt auch immer mehr geworden in der letzten Zeit, jetzt sollen die Tornados hin. Sie helfen bei einem Krieg mit. Jetzt muss man mal sagen, ein Krieg, für den es auf der einen Seite nicht die Spur eines nationalen Interesses gibt. Kein Schwein kann in Deutschland sagen, eben dieser Satz von dem Struck, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Kein Mensch kann sagen, welches Interesse am Hindukusch befriedigt wird. Der Krieg ist einzig ein Bündniskrieg. Also da ist Deutschland dabei, aber aus methodisch-imperialistischen Gründen. Nicht, weil es sagt, ich will Afghanistan krallen und dann habe ich das. Und dann ist es irgendwie wichtig oder irgendwas. Sondern andersrum, die Reihenfolge ist umgekehrt. Weil die Amerikaner das zu einem Fall erklären. hilft man mit. Mit einer doppelten Berechnung. Und die doppelte Berechnung zeigt schon wieder das Absurde oder das Vertrackte der Lage. Die eine Hälfte der Berechnung heißt, bei der amerikanischen Durchsetzung helfen, um sich für die Amerikaner zu einem wichtigen, unverzichtbaren, nützlichen Bündnispartner zu machen, damit die Amerikaner lernen, ihr braucht uns, ja, also von Deutschland her gesprochen, damit die Amerikaner einsehen, dass sie die Deutschen und die Franzosen und die anderen brauchen und deswegen denen eine größere Mitsprache, ein größeres Recht bei der Bestimmung dessen, was in der Welt die wichtigen Ordnungsfragen sind und wie sie gelöst werden sollen, einzuräumen. Also es ist ein eigentümlicher Kampf. Es ist ein Kampf, man hilft den Amerikanern, um gegen sie ein Gewicht im Bündnis zu gewinnen. Zweitens, dieselbe Sache hat auch gleich schon die nächste Bedeutung, man hilft den Amerikanern in der Durchsetzung in Zentralasien, damit sie hinterher nicht alleine dort sitzen, sondern damit man auch eine strategische Bastion hat. Eine Bastion, nach der hat es einem vorher nicht gelüstet. Niemand hat vorher gesagt, uns fehlt Afghanistan. Aber wenn Afghanistan der Schauplatz ist, auf dem die große Frage setzt Amerika sich durch und kann da irgendwer wieder den Stachel löcken, erfolgreich oder nicht. Wenn das der Schauplatz ist, dann wird es auf einmal für die Europäer wichtig, selber dort zu sitzen, damit Amerika dieses Gebiet nicht alleine hat. Die Kombination von Kooperation und Dagegenarbeiten ist da so, es ist so ineinander verwoben. Mithelfen bei der Durchsetzung und verhindern, dass es die sind, die sich durchsetzen. Das beides immer gleichzeitig. Und daher kommen diese vertrackten Geschichten, man geht zu einem Krieg, von dem keiner sagen kann, was Deutschland genau davon hat. Dann ist man drin, dann stellt sich im Krieg schon wieder die Frage. Dann gibt es diese Geschichte, schickt uns die Tornados. Ja, wenn es der eigene Krieg und die eigene Durchsetzung wäre, dann wäre doch klar, ja, wenn man den Feind anders nicht fertig machen kann, dann muss man Tornados hinschicken. Jetzt sagen die, ach Gott, was sollen wir den Briten und den Franzosen die Kastanien aus dem Feuer holen, da an ihrem Südostbereich von Afghanistan, da sind wir ja gar nicht. Jetzt, was wollen sie da? Es ist wieder, da wird sowohl mit dem Leisten von Beiträgen, wie mit dem Verweigern von Beiträgen, wird Konkurrenz ums eigene Gewicht im Bündnis betrieben. So, und damit, das kann man sagen, erodiert sowohl der Wille zur Zusammenarbeit wie die Leistung der Zusammenarbeit. Es erodiert sowohl unter den Mächtigen der Wille, sich dem anderen anzupassen, wie auf der anderen Seite es erodiert auch die klare Durchsetzungsfähigkeit auf der Basis, dass sie eben mit Beiträgen zurückhalten, sie mal leisten, mal nicht leisten und so weiter und so weiter. Und da ist der Umstand, dass im Moment gerade die Durchsetzungsbeweise so außerordentlich schief gehen, ein richtiger Katalysator in Sachen Sprengung dieser Westeinheit. In Afghanistan, sagen die jetzt alle selber, steht das nächste Kriegsproblem, Kriegsziel. In Afghanistan geht es nicht um Afghanistan, nicht um Opium, es geht um die Zukunft der NATO. Ja, also jetzt ist der Krieg selber, ja, das Mittel oder der Prüfstein, ob es überhaupt mit dem Bündnis weitergehen soll. Also es ist an dem Krieg in Afghanistan entscheidet sich die Zukunft dessen, was der Westen heißt oder hieß und schon gar nicht mehr existiert so. Und wenn es dann eine Taliban-Offensive gibt und die bringen was zusammen, dann macht es den Stachel immer tiefer. Dann macht es die Zusammenarbeit immer, den Preis der Zusammenarbeit immer höher und die Nutzen immer niedriger und das sprengt das Ding immer weiter. Auf der anderen Seite der Irak. Der ist ja auch ein schöner Fall von genau all dem, was ich da jetzt erläutern will. Der Irak, dieser Krieg, von dem am Anfang der amerikanische Präsident gesagt hat, solche Verbrecher muss man bestrafen und so. Da waren es wir, das rauszuanalysieren, zu sagen, na, dieser Krieg hat immer die doppelte Bedeutung, ihr regelt was vor Ort und ihr betätigt Abschreckung gegen den ganzen Rest der Welt. Jetzt geht dieser Krieg doch ziemlich in die Hosen. Es wird für die Amerikaner immer schwerer, dort überhaupt den Schein von einer Staatsmacht aufrechtzuerhalten und so zu. Was ist denn der Effekt? Der Effekt ist, dass jetzt in Amerika das, was wir vor 2 Jahren, wie das um den Krieg da ging, herausanalysiert haben, das wird jetzt in Amerika die offizielle Parole. Nämlich, jetzt sind Sie langsam auf dem Standpunkt, ist doch eigentlich scheiße, was aus dem Irak wird. Der Standpunkt Demokratie für den Irak, ja, oder diese Reden, ein blühender demokratischer Irak wird in die Regionen ausstrahlen und so zu, das ist alles vorbei. Die sind jetzt ganz woanders. Nämlich dort, was wir immer gesagt haben, was das die zweite Bedeutung des Krieges ist. Die bewiesene Durchsetzungsfähigkeit Amerikas gegenüber jedem beliebigen Staat ist die Basis der Disziplin in der Welt. Ist die Basis der Unterordnung anderer Mächte. Und jetzt sagen Sie, also eins darf auf keinen Fall passieren, dass wir dort verlieren. Nimmer, weil der Sieg so irgendeinen Nutzen stiftet, sondern weil Verlieren die Katastrophe für die amerikanische Abschreckungsfähigkeit und damit die Katastrophe für die Durchsetzungsfähigkeit in der Welt wäre. Amerika wird in dem Maß, in dem der Krieg schlecht hinausgeht, Amerika wird in dem Maß immer wilder, mehr Soldaten reinschieben, noch mehr Gewicht reinlegen.
Nur die Republikaner, die Demokraten nicht.
Ja, das ist so ein Ding, die Demokraten nicht, die Demokraten, also wir haben jetzt das, in der nächsten Nummer kommt ein Artikel darüber, wir haben uns das ein bisschen angeschaut. Die Demokraten sind natürlich eifrig politischen, naja, sie betreiben eifrig ihre politische Konkurrenz mit dem Vorwurf, dieser ideologisch verbohrte Bush schwächt die Macht Amerikas. Das ist ein sehr patriotischer Angriff. Mit dem Angriff werben sie. Das hat mal den Ton. Wer war denn überhaupt so blöd, die Weltbedeutung Amerikas an diesem Dreckseck da beweisen und zu wollen und widerlegen zu lassen? Es war ein Fehler, das überhaupt probiert zu haben dort. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, und wenn man es schon macht, dann muss man aber auch genug Soldaten hinschicken. Rumsfeld kriegt einfach den, also Rumsfeld, der jetzt abgetretene Verteidigungsminister, kriegt den Vorwurf, gegen die Truppen Saddams habt ihr leicht gewonnen, aber danach hättet ihr 100.000 mehr Soldaten reinstellen müssen, dann wäre es mit dem Terror nie losgegangen. Aber jetzt, da merkt man, das ist eine außerordentlich immanente Kritik der Kriegsführung Bushs, ja. Immanent soll heißen, man steht voll auf demselben Standpunkt. Es ist nicht so, dass da Friedensheimis oder Friedensliebhaber daherkommen und sagen, Krieg ist furchtbar, hören wir auf damit. Sondern das sind amerikanische Politiker, die Macht Amerikas genauso wie der Bush für das wichtigste Lebenselixier der USA halten. Und die dem Bush den Vorwurf machen, du hast sie vergeigt. Und die jetzt sagen, das muss in Ordnung gebracht werden.
Ja, also ich glaube, der Verlust aus Amerika.
Ja. Gut, das ist jetzt quasi die noch anspruchsvollere Variante. Krieg machen und selber keine Verluste haben. Aber jetzt sind Sie ja schon mehr, das Problem ist für Sie jetzt weiter. Es ist nicht mehr Siegen ohne Verluste, sondern es ist jetzt wirklich nur noch, also es ist jetzt überhaupt nicht verlieren. Ja. Und es ist dieser Standpunkt, für die amerikanische Macht ziemt es sich nicht, also gleich nicht zu verlieren. Jetzt kannst du natürlich verschiedene Varianten sagen. Mancher sagt, es zieht sich für die amerikanische Weltmacht nicht mit irgendwelchen dahergelaufenen Aufständischen in den hinteren Gassen von Bagdad Kleingefechte zu führen. Ja, das gibt so Backstreets of Bagdad Phrasen. Aber ich will sagen, der Satz, nur die Republikaner, nicht die Demokraten, ignoriert, dass die Demokraten von genau diesem Erfolgsstandpunkt aus ihre Kritik auf die Republikaner loslassen. Gut, letzter Satz zu dem ganzen Komplex. das vertrackte, verdrehte Verhältnis, das jetzt zwischen den Partnern da eingerissen ist. Sie sind die kapitalistischen Mächte und ihnen steht der Globus zur Verfügung. Aber jede hat ihre eigene Vorstellung davon, wie man ihn einrichten muss. Sie einigen sich ja auch auf der ökonomischen Ebene, meinetwegen diese WTO-Verhandlungen mit der Doha-Runde. Sie einigen sich ja auch immer, wie ihr ökonomischer Verkehr zu regeln sei. Also sie sind einerseits die gemeinsamen Nutznießer dieses Zustands, dass alle Staaten der Welt dem Kapitalismus, der kapitalistischen Benutzung unterworfen sind. Und das wollen sie auch. Auf der anderen Seite will jede Nation, jede dieser bedeutenden Nationen selber die sein, die definiert, wie die Ordnung gehört, so nämlich, dass sie ihr nützt. Und das geht nicht zusammen, das kann nicht zusammengehen. Aber das Ergebnis ist weder, dass sie sich zu etwas Positivem zusammenfinden, noch dass sie auseinandergehen und sagen, na schön, dann bleibt ihr halt in eurer amerikanischen Hemisphäre und wir bleiben in Eurasien oder so. So ist jetzt der Standpunkt der Weltbeherrschung schon eingeführt, dass es keiner unter dem ganzen Globus tut. Also die Europäer sagen auch nicht, ach Gott, uns reicht Europa. Überhaupt nicht. Sie sind auch zuständig für alles und überall. An der Seite Amerikas, aber nicht als Vasallen Amerikas, unter Zuhilfenahme der amerikanischen Abschreckungsfähigkeit, aber nicht einfach ihr zu Diensten. Und dieser Widerspruch, der führt dazu, dass die Europäer jetzt in der Irak-Sache, von der komme ich her, da wollte ich jetzt nochmal hin, auch total vertrackt sind. Auf der einen Seite ist es ihnen sehr recht, dass Amerika jetzt da in diesem Sumpf steckt. Es ist doch der Beweis, auch die Supermacht kann nicht alles allein. Jetzt haben sie es mit ihrer Koalition der Willigen. Jetzt haben sie es mit ihrer Instrumentalisierung von Bündnispartnern, die man nicht mitreden lässt. Es ist ihnen einerseits durchaus recht. Dieselben europäischen Mächte können aber auch genau den entgegengesetzten Satz sagen. Nichts wäre schlimmer, als wenn Amerika den Schwanz einzieht und einfach unverrichtete Dinge aus dem Irak abzieht, dann wäre die Weltordnung in Gefahr. Dieselben Leute können einfach das Gegenteil sagen. Und eine Auflösung in dem Sinn, dass sie das eine oder andere wollten, ist nicht in sich. Aber dass die Zusammenarbeit marode wird drüber, das findet längst statt. Also nochmal, jetzt bin ich fertig, der Rückblick. Das alles ist die Weise, wie die Ordnung sichergestellt wird in der Welt, auf der dann die wirtschaftliche Benutzung anderer Staaten stattfindet. Und diese ständige Gewaltauseinandersetzung, das ist die Grundlage dessen, was man an anderer Stelle Frieden nennt. Und in der Hinsicht muss man sagen, leben wir heute in einer Phase, wo ohnehin der Zustand von Krieg und Frieden leicht verwischt wird. Im Kalten Krieg an der europäischen Front, da hatte man eine Vorstellung von Krieg. Krieg ist die totale Katastrophe. Da wird Mitteleuropa ausgelöscht. Da hatte man eine Vorstellung von Krieg und der hat eine Vorstellung von Frieden gegenübergestanden. Das ist der Zustand, wo nicht geschossen wird. Und heute muss man sagen, der Weltfrieden, das stabile Verhältnis zwischen den Ländern, das die Grundlage der ökonomischen Benutzung ist, dieser Weltfrieden funktioniert selber mit lauter Kriegen. Funktioniert mit lauter Kriegen, die jetzt die großen Mächte wie Deutschland und alle Europäer vielleicht nicht überhaupt nicht so wie diese existenzielle Auseinandersetzung dieser Krieg mit der Sowjetunion gewesen wäre nehmen, sondern wie Kriege, die eine imperialistische Macht so nebenhin immer mal führen kann. Es gehört zum Alltag, es gehört zur Normalität, dass dauernd Militärexpeditionen irgendwohin stattfinden. Das ist die Basis des friedlichen Verkehrs. So, das war jetzt die andere Seite von Imperialismus heute.